Ja, zuerst heute einmal ein Dank für Ihr Kommen. Wissen Sie, ich anerkenne das. Ich kann mir denken, manche Kämpfe, der Tag ist endlich vorbei, das Geschäft, die Schule endlich los. Man legt daheim die Füße hoch und dann noch einmal. Und wenn Sie wüssten, woher die Einzelnen hier überhaupt herkommen, dann müsste man staunen, wie das überhaupt möglich ist, eine solche Stunde der Bibel hier. Für mich ein bares Wunder der Gottesgeschichte. Also herzlich willkommen und alle Achtung, dass Sie hergekommen sind. Ich weiß nicht, ob ich das in Ihrem Alter auch gemacht hätte. Also. Ich möchte auch immer noch mal danken für Ihr Geben. Sehen Sie, das, was Sie hier in die Opferkörbe hineinlegen, das ist nicht irgendein Trinkgeld, sondern wir geben das an ganz bestimmte Notfälle oder an ganz bestimmte, wo wir uns Bitten erreichen, weiter. Es geht mir also nicht so wie dem Pfarrer, der guckt in die seine Gemeinde hinein und dann wundert er sich, wo sind eigentlich, wenn man so die Kleider anschaut, wo sind eigentlich die Armen unter uns? Wo sind die Armen? Und anschließend schaut er in die Opferbüchse hinein und sagt, wo sind eigentlich die Reichen unter uns? Sehen Sie, so geht's uns nicht. So geht's uns nicht. Ich danke auch für Ihr Geben. Drittens, ich danke auch immer wieder für Ihre Fürbitte. Gerade der Jugendgottesdienst, für den wir besonders dankbar sind und der auch am letzten Sonntag wieder ohne Störungen doch mit über 2000 jungen Leuten in dieser Stiftskirche, Sie sollten das einmal sehen, wenn die dort auf dem Boden sitzen, nur noch, und wie die dann doch zusammenlegen, sehen Sie, so junge Leute, 14 bis 19, über 10.000 Mark einfach Opfer. An einem Abend. Sehen Sie, das gibt's auch noch, weil so viel über junge Leute geschimpft wird und ich heute Abend auch nochmal drauf schimpfen werde. Aber deshalb muss das einmal vorweg gesagt werden. Eine ganz herzliche Einladung. Einmal ganz wichtig, unser Gemeindewochenende. Sie sagen, es ist nichts für mich. Ich weiß nicht, ob das nichts für Sie ist. Im Oktober, Anmeldung ist jetzt dringend notwendig, von Freitagabend bis Sonntag, Spätnachmittag. Schön Blick bei Schwäbisch Gmünd gut zu erreichen. Was wir dort machen, wir haben dort das Generalthema zum Jahr der Bibel, die Bibel. Der Leiter der Wycliffs aus Deutschland wird unter uns sein, der Schüttentreier wird uns berichten über die Arbeit, wird uns eine Bibelarbeit halten. Wir gehen dort wandern, wir gehen spazieren, wir trinken Kaffee, wir sehen einen Film. Wir haben ein Finale grandioso, ein großes Finale dort. Lassen Sie sich einladen. Dort treffen Sie Leute, hier treffen Sie sich nicht wieder. Vielleicht zum ersten Mal. Heute Abend auch noch einmal Anmeldung. Hier bei Frau Klein oder das Ausfüllen im Gemeindebrief, die hier ausliegen. Ich lade auch ein, nächsten Dienstag. Es ist ja nicht so, dass wir immer wieder einmal ausfallen lassen, die Bibelstunde. Ich möchte auch wieder Mut machen zu der Stunde des Gebets. Sagen Sie nicht, so fromm seien Sie nicht, dass Sie zum Gebet nicht kommen könnten. Gebetsabend ist ein Dienstabend am Dienstag. Ein wichtiger Punkt in unserer Gemeinde, der Kernreaktor einer Gemeinde. Und ich möchte immer wieder Mut machen, auch dazu zu kommen. 50 Minuten drüben in unserem Gemeindehaus, Urbanstraße 50. Beten kann man lernen, es muss dort keiner beten. Eingeladen mitzubeten. Und ich lade Sie ein, heute in 14 Tagen ist ja immer unser Stiftsdienstag. Und ein Thema, das mir schon lange immer auch wichtig ist, es wird mir immer wieder gesagt, was ist denn eigentlich Pietismus? Bis zum heutigen Tag ist Pietismus ein Schimpfwort. Und Pietisten und Fundamentalisten, so Pietisten sind so ähnlich wie die iranischen Fundamentalisten oder die vom Irak, das ist ja alles so eine Linie. Das sind die Schlimmsten der Kirche überhaupt. Ist dem so? Wissen wir überhaupt noch, was ist denn überhaupt Pietismus? Ist eine Bildungsfrage. Und der junge Pfarrer Rau, der wird kommen, der über diese Art, darüber viel gearbeitet hat und uns in 14 Tagen im Gemeindehaus darüber einen Vortrag halten wird. Orientieren Sie sich. Schimpfen Sie nachher weiter über die Pietisten, dürfen Sie. Aber Sie müssen wissen, über wen Sie schimpfen. Also, das heute in 14 Tagen. Das war's, was ich zu sagen hatte, vorweg. Und jetzt möchte ich Sie einladen, mitzusingen, denn Singen nimmt uns hinein in diese Welt Gottes. 511. 511, die Verse 1 bis 5. 511. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, ohne Kraft sind ja jetzt nicht nur unsere Kranken, an die wir denken. Ohne Kraft sind nicht nur die Müden unter uns. So ohne Kraft sind wir alle. Herr, wir sind deshalb hierher gekommen, um von deiner Kraft zu hören. Danke, dass du uns diese Gelegenheit gibst, dein Wort aufzuschlagen. Und nun, Herr, gib uns jetzt noch einmal die Kraft hinzuhören, aufzunehmen, mitzunehmen von der Kraftquelle, die du uns in deinem Wort gibst. Dank für dein Wort. Amen. Und nun heute zum Thema, wenn man kraftlos ist, diesen zweiten Text aus Jesaja 40, den wir uns vorgenommen haben, einer jener großen Texte, die man eigentlich gar nicht auslegen sollte, vielleicht gar nicht auslegen kann, die man lesen sollte, die man singen sollte und die man anbetend bedenken sollte. Und so kann es auch heute Abend nur ein Stammeln sein, ein paar Randbemerkungen zu solchen Versen, die wir jetzt hören. Jesaja 40, 12 bis 31. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechtes und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Vögel sind vor ihm wie nichts. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet und macht silberne Ketten daran. Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht, hört ihr denn nicht, ist's euch nicht von Anfang an verkündigt, habt ihr's nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie ein Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine Wurzel in der Erde, da lässt er einen Wind unter sie wehen, dass sie verdorren und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen? Dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und sehet. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlet. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Und nun lassen Sie uns vom Lied 188. 188, nun lob mein Seel den Herrn, was in mir ist, den Namen sein. Diesen Verse 1 und 3, wo Gedanken dieses Kapitels aufgenommen worden sind, nun auch miteinander noch einmal singen. 188, 1 und 3.
so kraftlos,
sagen Menschen im Alter. Morgens sind die Glieder bleischwer und abends sind sie wie abgestorben. Der Kopf will nicht mehr so richtig. Und das Gedächtnis ist eine einzige Katastrophe. Man hat schon Angst, wenn man jemandem begegnet, weil einem der Name garantiert nicht einfällt. Und wenn er einem einfällt, ist der falsche. Ärzte raten zu einer Kur. Fango, Wassertreten, Massage. 4 Wochen sollten es schon sein. Ist eine gute Zeit, 4 Wochen auch. Der Mund hält sich daran. Doch Altersmythen hilft die Kur. Aber so kraftlos, so sagen ja auch die Jungen schon. So kraftlos. Heute Mittag rief mich einer an, mit dem ich vor über 30 Jahren ein großes Jungenschaftszeltlager auf Korsika machte. Mit Rucksäcken und Kisten fuhren wir im Zug und Schiff nach Bastia, Ajaccio und dort in primitivsten Verhältnissen ein Lager. Und er sagt, und heute, er ist jetzt im Ruhestand und hat mit 65 seit 8 Wochen wieder eine Jungenschaft begonnen. Er will es wieder zeigen. Die haben keine Power mehr. Die haben keine Kraft mehr. Da läuft nichts mehr. Und Junge sagen es selber, no power, keine Kraft. Und Leute sagen es auch im besten Alter. Man ist einfach irgendwie müde und kraftlos geworden. Man spürt das nicht nur in der Bibelstunde oder in der Sonntagmorgen in der Kirche, sondern eigentlich immer. Was soll, kein Alkohol soll man trinken, man sollte Vitamintabletten nehmen. Was hilft eigentlich, wenn man so kraftlos geworden ist? So kraftlos, so elend, so müde, so wie diese Angeredeten eben hier auch. Die sind's. Und wenn sie zurückschauten, dann sahen sie immer wieder Bilder von vor 70 oder 60 Jahren. Als plötzlich Soldaten mit dem Krummsäbel über die Mauern von Jerusalem stiegen und dort alles kurz und klein schlugen. 60 Jahre ist gar keine Spanne, wenn wir zurückdenken. 50 Jahre, 1942. Doch, selbst ich weiß noch ganz genau, damals im Herbst, wir wollten als 10-jährige Buben auch einmal Ski haben, wenn der Winter kommt. Im Herbst nervten wir unsere Mutter. Und die sagte beim Küfermeister, drüben, der Küfermeister, der hat für seine 3 Buben selber Ski gebaut. Und von den 3 sind 2 gefallen und 1 ist in Schalingrad. Fragt doch den, der gibt's euch. Und dann standen wir beim Küfer. Das weiß man noch nach 50 Jahren ganz genau. Und sagten, Herr Kieferle, könnten wir nicht Ihre Ski, die Ski Ihr Buben im Winter haben? Und er sagte, gerne, Buben. Und wir zogen davon, was waren das für Dinger? Mit natürlich keinem Leder, sondern mit Seilen mussten sie festgemacht werden. Und wenige Wochen später, wenige Monate, wurden diese Skier geholt für die Soldaten in Russland, um damit gegen Moskau zu fahren. Oh, welches Deutschland! Liebe Freunde, so hat's ausgesehen. Das weiß man alles noch. Und so schauten die auch zurück. Und so konnten die auch erzählen. Wenn man zurückschaut, Freunde, wenn man zurückschaut, wird man kraftlos. Und wenn sie herumschauten, da war es ja nicht besser. Es war fremdes Wasser. Es war nicht der Jordan. Und wenn sie das Brot aßen, war es fremdes Brot. nicht das heimatliche Brot. Wenn sie herumschauten, da war es kraftlos. Und wenn sie vorausschauten, da war es auch erst recht. Da war ja die medische Mauer, die ihren Blick direkt hemmte. Dieser Nebukadnezar hatte sie fest im Griff. Was hilft, wenn man kraftlos ist? Was hilft? Und diese Antwort hier, diesen Menschen, die gibt nicht ein windiger Ratgeber, nicht irgendein Besserwisser, nicht irgendein Schwätzer, sondern ein Prophet, von dem wir letztes Mal dieses Vierfache gehört haben. Propheten sind gerufen von Gott. Sie sind in diesen Beruf hineingerufen worden. Sie sind gesandt hinein in die Kirche und in die Welt. Sie sind geprägt allein durchs Wort und sie sind gerichtet aufs Ziel hin, auf den, der da kommt. Und dieser Prophet, der begegnet diesen Kraftlosen letztes Mal als einer, der ankündigt, Freunde, jetzt ist Wendezeit, die Zeit wird sich wenden, jetzt ist Bauzeit, die Königsstraße wird gebaut, auf der der König aller Könige einziehen wird. Jetzt ist Adventszeit, weil wir in der Erwartung leben, der Herr kommt. Das war der Trost letztes Mal für die Weglosen. Und heute hat er wieder eine Antwort. Heute hat er eine Antwort für die Kraftlosen. Was hilft, wenn wir kraftlos sind? Sagen wir es auch in Klammern, sicher Medikamente auch. Wir müssen dankbar sein für viele Medizin, die wir kaufen können und die wir auch bekommen können. Es darf nicht angehen, so wie es heute zunehmend zu hören ist, dass die einen sich nur noch auf die Medizin verlassen und die anderen nur noch auf Heilungen. Liebe Freunde, bitte so nicht. Gottes Heilkraft kann sich direkt auswirken, ohne Medizin, aber das ist der größte Ausnahmefall und der Sonderfall. Gott hat auch die Medizin den Menschen zur Verfügung gestellt und hilft durch sie. Aber hier geht es jetzt nicht um Medizin, sondern hier macht er es fast wie ein Therapeut, der dadurch hilft, dass er dem Patienten die Augen öffnet. Schau doch, sagt er, sieh doch, blick's doch endlich wieder. Und so ist an diesem Abend, als ob er jeden von uns noch einmal schütteln wollte und sagt, jetzt, wo du nach vorne schaust oder nach rückwärts schaust oder wo du herumschaust, jetzt schau doch mal dahin, was ich dir zeigen will. Dir Kraftloser, dir Mutloser und dir Müden, komm her, schau und sieh. Und er sagt zum Ersten, schau auf die Schöpfung. Interessant. Erster Artikel. Und dann sagt er, schau auf den Schöpfer. Und nachher sagt er, schau auf das Geschöpf. Eine ganz eigene Anrede an die Müdgewordenen. Also schau doch, sieh doch, blick doch einmal wieder die Schöpfung. Drei Teile nimmt er heraus. A, das Meer. Schau doch einmal wieder das Meer an. Vielleicht hatten Sie Gelegenheit, es im Urlaub auch wieder zu tun. Ebbe ist's. Man steht da und dann auf einmal fängt das Wasser an, nach vorne Richtung Land zu fließen. Es steigt und steigt. Und dann immer dasselbe Spiel am Strand der Kinder, die ihre Sandburgen bauen, die nun ihre Sandburg verteidigen gegen das heranrollende Wasser. Das Wasser steigt, es wird immer stärker. Der Vater wird hinzugerufen, er hilft, der Onkel. Alle graben, alle bauen Mauern. Das Meer muss doch bezwungen werden. Wenigstens diese kleine Sandinsel und Sandburg muss gegen das Meer verteidigt werden. Aber wir wissen es nützt überhaupt nichts. Das Meer, die Wellen, die kommen und in wenige, in kurzer Zeit ist alles überflutet und weg. Die Gewalt des Wassers ist unendlich. Und viel besser als am Strand sieht's der, der sogar einmal über dieses Wasser fährt. Dann, wenn man auf einem Schiff ist, dann, wenn der Sturm kommt und dieses Sturm und dieses Schiff tanzt wie ein Korken und man steht dort oben, hält sich an der Reling und schaut hinauf und dort kommt das Wasser über Bug und Rie. Und dann merkt man die Gewalt dieses Meeres und er sagt, nimm doch meine Hand, nimm doch eine Hand von diesem Wasser. Dann merkst du, wie unendlich dieses Meer ist gegenüber dem, was du bist oder was du kannst. Schau doch einmal wieder auf das Meer. Wie erbärmlich wenig kannst du fassen. Wie klein bist du gegen das Meer. So sagt er. Soll's was nützen? Aber bevor er beantwortet, sagt er, nun schau nicht nur auf das Meer, sondern jetzt schau einmal hinauf. Jetzt schau einmal in den Himmel. Die damals konnten es noch gar nicht so erahnen, wie einer, der heute in ein Flugzeug steigt und dann in seinem Jumbo sitzt und in 10-11 Stunden von Frankfurt etwa nach Rio fliegt. Er schaut hinaus durch sein kleines Fenster am Flugzeug, Himmel. Er ist zu Nacht, schaut wieder hinaus, immer noch Himmel. Und dann werden die Lichter ausgemacht, es wird geschlafen, 5-6 Stunden. Und dann wacht man auf, schaut hinaus und immer noch Himmel. 8, 9, 10 Stunden, 12.000 Kilometer. Und dann landet man. Und dann hat man nur ein ganz kleines Stück dieses Himmels gesehen. Habt ihr das noch gesehen? Wisst ihr denn das? Schaut doch den Himmel in seiner Größe. Und dann zeigt er noch auf das Dritte, nämlich in dem Kapitel, er zeigt auf die Berge. Eben nicht nur der Scherbellino, er zeigt auf den Feldberg, Pitzbuin, Mont Blanc, Kilimandscharo, Mount Everest. Und dann sagt, komm doch, er sagt hier, komm doch mit deiner Briefwaage, komm doch mit deiner Küchenwaage, komm doch mit all euren Setzwagen, die es gibt und wägt das ab. Wer misst denn das alles? Wer beschreibt das alles? Wer wägt es? Und dann sagt er, Freunde, das ist die Schöpfung des Schöpfers, mit dem ihr es zu tun habt. Das ist die Schöpfung des Schöpfers, der auch euch geschaffen hat. Alle Maße des Menschen reichen nicht heran an das Riesen. Ist's der mit dir heute Abend zu tun haben will. Ein Gott, dem die Völker nur ein Tropfen an seinem Eimer sind und für den ein Opferfeuer mit dem ganzen Waldbestand des Libanon nur ein erbärmliches Grillfeuerchen wäre. Alle, wir auch, alle sind vor ihm ein Nichts, eine Null. Aber dieser Gott ist der, der mit uns reden will. Sehen Sie, ich habe das starke Gefühl heute, dass der Gottesbegriff Gott überhaupt verkümmert. Immer wieder wird Gott klein gemacht, fast so wie zu einer wunderschönen, sehr teuren Käthe-Kruse-Puppe. Die hat einen ganz großen Wert. Weil sie von der Mutter stammt, so wie der Glaube an Gott noch von der Großmutter her hier zu mir übertragen worden ist. Wir geben dieser Puppe einen Platz im Zimmer, obwohl wir nicht mehr mit Puppen spielen. Abend kommt sie mit ins Bett, so als Schlummerpüppchen, damit wir ruhiger schlafen. So ein richtiger Kuschelgott, der seinen Platz im Zimmer hat, den wir selbstverständlich so nicht mehr benutzen. Wir spielen und sprechen auch nicht mehr mit ihm, der selbstverständlich mit ins Bett muss, dass er uns auch nachts behütet. Ein richtiger Hätschelgott, ein goldiges Freundchen, so wie es schon in der Wüste goldig gemacht worden ist. Vielleicht ist unser Gott nicht ganz so niedlich geworden, aber immerhin, heute ist er kumpelhaft. Man schlägt diesem Gott auf die Schulter und sagt, gell Gott, aber wir zwei packen das schon. Oder so, wie Zinetti gesagt hat, eben habe ich noch mit ihm geredet, so wie ich mit meiner Freundin eben noch am Telefon geredet hat. Ein Kumpelgott, ist nicht der Gott, der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde. Es ist lächerlich, ihn in seiner Brust suchen zu wollen, diesen Schöpfergott. Es ist lächerlich, dieses Treppensteigen in die eigenen Gefühle und seelischen Tiefen hinein. Es ist geradezu lächerlich, was heute einem empfohlen wird. Es ist grotesk, ihn mit dem Verstand zu erfassen, den die Himmel nicht fassen können. Ich begreife Gott nicht, so höre ich das immer wieder. Ich begreife Gott nicht, Freunde, ich begreife Gott überhaupt nie. Es ist für mich ein unbegreiflicher Gott. Der Gott, der dies alles geschaffen, der Gott will mit mir reden. Ich begreife das überhaupt nie. Es ist auch dumm, ihn in den Weltreligionen finden zu wollen, stückweise, so wie in einem Puzzle. Kürzlich im Gemeindeblatt zu lesen, dieser Gott hat sich eben aufgeteilt in Islam, hat sich aufgeteilt in die Christen und die Juden und bei den Hindu. Und was wir heute tun können und tun sollen, ist das, dass wir uns zusammensetzen an einen Tisch und jeder vom anderen lerne, wo sein Gott sei, und wir es dann zusammensetzen, ein neuer Glaube zusammengesetzt aus den Stücken der einzigen Religion, denn jeder hat ein Stück der Wahrheit. Zusammen haben wir den wahren Gott. Es ist geradezu dumm. Gott hat sich nicht aufgeteilt, so wie ein Puzzle, sondern Gott hat sich hineingegeben in einen Sohn. Doch so sagt dieser Mann hier in einziger Deutlichkeit und Unnahbarkeit, doch dieser Gott, es gibt kein partnerschaftliches Du, es gibt kein vertrauliches Tête-à-Tête, es gibt kein stolzes Wir beide, es gibt nur eines, Demut und absolute Beugung der Kraftlosen und wieder zu sagen, Herr, wie groß bist du? Freunde, Sie haben es nicht mit einem kleinen Gott zu tun. Sie haben es nicht mit einem kraftlosen Gott zu tun. Sie haben es nicht mit einem Teilgott oder gar Hätschelgott zu tun, sondern Sie haben es mit einem riesig großen Gott zu tun, den wir überhaupt nicht fassen können. Und der so groß und so stark ist, dass er das Unbegreifliche tut, nämlich noch um Sie ganz kleine Person zu kümmern. Seh doch wieder einmal auf die Schöpfung. Und seht auf den Schöpfer. Das sind die Verse 18 bis 24. Seht nicht auf die Götzen. Er beschreibt hier sehr schön. Ich habe vielleicht ähnlicher Lebensgang, ging gar nicht um einen Götzen, aber ich stelle mir es vor, dass bei dem Mann, der in ein Geschäft ging, von dem er erzählt, der sich einen Götzen erworben hat, dem so ähnlich gegangen ist wie mir, als ich vor den Ferien nach Ulm fuhr. Bei einem guten Mann eine Geige zu kaufen. Ich habe noch nie eine Geige gekauft. Ich habe auch jemanden mitgenommen, der wirklich was vom Geigenspielen versteht. Und so sind wir nach Ulm gefahren und dort solch ein, kein Geigenbauer, sondern einer, der Geigen liebt und der sie eigentlich in seinen Wohnungen hat, so wie Kinder, der sie nicht gerne hergibt, obwohl er Dutzende Geigen hat. Aber dann immer wieder eine verkauft. Ich hatte mir gedacht, so für 150 Mark kriegst du keine, aber ich habe mir doch einmal gleich 500 Mark in die Tasche geschoben, dachte also, etwas muss ich ja schon ausgeben für deinen Sohn. Und dann legte er auf den Tisch so die paar Geigen, auf dem nächsten kleinen Tisch wieder ein paar Geigen und auf dem nächsten Tisch wieder ein paar Geigen, für mich alle gleich aussahen. Und dann sagte er, wissen Sie, diese hier, die vorne, die fünf, Sie können es ja mal versuchen, die kosten ein Stück 500 Mark, aber zu denen kann ich Ihnen selber nicht raten. Kann ich auch nicht raten. Wenn Sie zu den anderen gehen, die kosten 1000 Mark. Ja, also für die ersten zwei Jahre Geigenspiel geht das schon. Die mit 2000, die liegen da drüben. Ja, ganz passabel. Aber wenn Sie eine Geige wollen, dann müssen Sie schon darüber gehen, so ab 5000 Mark aufwärts. Dann kann man spielen, dann kann man spielen. Natürlich hätte ich auch noch eine, ich könnte Ihnen eine vermitteln, eine Stradivari für 2,5 Millionen, aber die können Sie ja doch nicht zahlen als Pfarrer. Ich sage, Sie haben Sie recht, ganz richtig. Aber ich ging dann mit einer Geige davon und einigen Schulden bei diesem Mann. Aber man hatte seine Geige, so wie man Geld hatte. Und so sagt er, guck, so macht dies mit euren Götzen. Man geht hin und dann ist's angeboten. Wenn ihr wenig habt, dann kauft eben das. Und wenn ihr viel habt, dann kauft eben das. Und hier geht's nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Geist. Wer nicht so viel Geist hat, der schafft sich eben einen Talisman an. Der kostet nur 7,50 Mark, aber im Grund ist er gleich günstig. Und wer viel Geld hat und viel Geist hat, der kauft sich einmal die transzendentale Meditation in 6 Bänden in Gold gefasst, dann hat er schon was. Oder den ganzen Goethe von Anfang bis Schluss. Und dann hat er was, von dem er leben kann und mit dem er auch sterben kann. Irgendeinen Götzen, an den wir uns verlieren, den haben wir oder haben ihn uns erstanden. Und er sagt noch einmal zu all diesen Götzen, was seid ihr für Leute? Was seid ihr für Leute? Schaut noch einmal auf diesen Gott, dieser Große, vor dem Menschen und auch die Fürsten wie kleine Heuschrecken sind, die ein paar Mal munter hüpfen und dann nicht mehr sind. Wenn man kraftlos ist, hilft nicht seine Kraft bei anderen Geistern zu suchen. Ich habe gelesen, dass Soldaten im Krieg den Faust im Gepäck mit in den vordersten Schützengraben genommen hätten. Elendes Menschenwerk, sagt er. Alles elendes Menschenwerk. Gott hat sich nicht in Zeilen hoher und besserer Dichter versteckt, sondern einzig und allein in seinem Wort offenbart. Eine Frau, die weggezogen ist, hat mir zum Schluss noch einmal einen Stein geschenkt. Einen wunderschönen Stein. Sie war bei den Anthroposophen beheimatet. Ein Stein, der klingen sollte, der einem Glück bringt, ein Stein, der etwas bedeutet. Heute haben wir eine ganz große Steinkultur wieder, eine Steinreligion, liebe Freunde. Alles, sagt er, alles räumt es ab. Gott, schau doch auf diesen Schöpfer. Er hat sich in seinem Wort einzig offenbart und dort versteckt. Er ist ein Kindlein worden arm, das er unter sich erwachen. Freunde, dieser große Gott, dieser allmächtige Gott, der uns warnt vor den Götzen, der kommt als ein kleines Kindlein, als einer, der bescheiden bei uns anklopft und sagt, du, ich kenne deine Kraftlosigkeit und ich will bei dir wohnen. Schaut doch auf den Schöpfer wieder und schaut auf das Geschöpf, das sich diesem Schöpfer öffnet. Das sind die Verse 25 bis 31. Er macht gleichsam jetzt einen Nachtspaziergang. Er nimmt sie an der Hand. Er führt sie hinaus. Es darf nicht so gewittern wie jetzt eben, sondern ein strahlender Sternenhimmel sollte es sein. Und nur die zwei, der Prophet und der Einzelne, jetzt kommt er von seinem ganz großen Gedanken seelsorgerlich zurück und ich sehe, wie der Prophet mit irgendeinem Kraftlosen so durch die Nacht schreitet, so wie einer zum anderen sagt, du, lass uns jetzt noch einmal einen Spaziergang machen. Lass uns jetzt noch einmal unsere ganze Not miteinander bereden. Und sie gehen hinaus, die zwei vor die Stadt und dann auf einmal die glitzernden Sterne über ihnen, so wie es besonders in diesen Breitengraden zu bewundern ist. Hebe deine Augen auf in die Höhe. Schau, der Castor und Pollux, die Cassiopeia und der Pegasus, die Plejaden und den Andromedanebel. Millionen, Billionen, Trillionen von Sterne und Sternchen, die in der Unendlichkeit des Weltraums ihre Bahnen ziehen. Wer hat sie geschaffen? Vielleicht ein Weltraummechaniker, der den Bühnenhimmel des Welttheaters mit einer Mega-Super-Lightshow ausstaffiert hat? Wer hat sie denn gerufen? Vielleicht ein Fünf-Sterne-General, der sein ganzes Heer zur großen Starparade aufmarschieren lässt? Wer hat sie benannt? Vielleicht ein Sterngucker, der sein Glück in den Sternen sucht? Nein, sagt er, nein, der ewige Gott hat sie aus dem Nichts geschaffen und in seinen Händen geformt.
Er hat sie mit Namen gerufen und ihnen den Platz zugeteilt. Militärische Ausdrücke stehen hier. In Reihe und Glied hat er sie aufgestellt, was bei einer Schafherde völlig Unsinn wäre. Er hat sie aufgestellt, er hat sie als sein Eigentum benannt und seither sie nicht entlassen. Und er sagt, du siehst die kleinen Geschöpfe am Himmel und jetzt siehst du jetzt die kleinen Geschöpfe hier auf Erden. Was für ein Sternlein gilt, das gilt auch für dich, diesen winzigen Menschen. Wer hat dich denn gerufen? Wer hat dich denn aus dem Nichts hierher gebracht? Deine Eltern, die dich vielleicht gar nicht wollten? Oder ein Außerirdischer? Wer hat dich denn hierher gebracht auf diese Erde? Wer hat dich denn geformt? Wer hat dich denn so geformt, wie du bist und wie du aussiehst? Wer denn? Wer hat dich denn in Reih und Glied an den Platz gestellt, an dem du bist? Warum reibst du dich immer wieder an der Platzanweisung deines Lebens? Wer hat dir diese Aufgaben zugeteilt? Wer hat dich bei dem Namen gerufen? Wer kennt dich eigentlich unter den Hunderttausenden dieser Stadt? Wer kennt dich eigentlich? Wer hat dich als sein Eigentum benannt? Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen. Kennt auch dich und hat dich lieb. Er hat es eben nicht nur in den Himmel geschrieben, sondern auch in den Staub der Erde getreten. Er kennt auch dich und hat dich lieb. Und seit Karfreitag ist das sternenklar. Er hat dich lieb. Deshalb hat er dich gerufen. Und deshalb hat er dich bis heute behalten. Und deshalb hat er dich trotz deinen Schwermüden, trotz deinen Depressionen nicht weggenommen. Und deshalb bist du heute Abend hier, weil ich dir diesen Platz zugeteilt habe. Und deshalb brauchst du keine Angst haben für morgen, weil ich dir den Weg zeigen will. Und deshalb brauchst du nicht Sorgen, wie das mit deiner Krankheit wird, weil ich den Tag deines Heimholens sehr wohl kenne. Doch, ich kenne dich. Schau doch auf diese Geschöpfe. Wer will denn jetzt die Flügel hängen lassen? Wer will's denn? Wer will denn jetzt noch ein Trauerwedel sein? Er gibt dem Müden Kraft. Er. Und jetzt noch einmal sehen Sie jenes Bild, das ich am Konfirmationsgottesdienst unseren jungen Leuten hineinsagen wollte in ihr Herz. Einige von Ihnen haben es vielleicht damals mitbekommen. Ich möchte es Ihnen noch einmal sagen. Gell? Jener Mann, der einen Adler gefangen hatte. Und der Adler, den wollte er zähmen und er hat ihn zu seinen Hühnern gesteckt, einen Hühnerstall. Und er ist so ganz klein und hässlich geworden. Und er lebte wie ein Huhn, fraß wie ein Huhn, dachte auch wie ein Huhn. Und dann kam Besuch und der Besuch sagte, schau dir an, den Kinder und sagt, du, das ist kein Huhn, das ist ein Adler. Sagt, das stimmt. War ein Adler, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ein Huhn. Ich habe ihn gezogen. So, gut. Darf ich einen Versuch machen? Gerne. Und dann nahm er diesen Adler raus, setzte ihn auf seinen Arm und sagte, Adler, flieg! Und er war verängstigt, schaute hinunter zu den Hühnern und mit einem Satz war wieder im Stall. Und der andere sagt, so siehst du. Es war ein Adler, ich keiner mehr. Sagt er, du, darf ich noch einmal einen Versuch machen? Bitte. Und dann nahm er den Adler. Und dann nahm er ihn hinaus, vor den Ort. Und dort war es Morgen geworden. War in der Frühe des Tages. Und da war auf einmal die Sonne über diesen hohen Bergen glühend rot aufgegangen. Und der Mann, der nahm den Kopf dieses Adlers und drehte ihn gegen die Sonne, dass er direkt in die Sonne schaute. Und auf einmal ging ein Ruck durch dieses Tier. Er hob die Schwingen und in großen Kreisen zog er davon. Das will er. Er will jedem jetzt den Kopf in die Sonne halten. In den Morgenglanz der Ewigkeit, Freunde. Darum kommt dann der Herr, kommt. Morgenglanz der Ewigkeit. Schaut nicht hinunter. Schaut nicht zurück. Schaut in diese aufgehende Sonne, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie nicht müde und matt werden, nicht strauchen und fallen, sondern dass man neue Kraft kriegt, dass sie wandeln und nicht müde werden. Freude, schaut in den Morgenglanz der Ewigkeit. Amen. Wir wollen jetzt so machen. Es ist 9:10. Ich möchte jetzt mit dem Gebet schließen. Es sind Leute unter uns, die haben Angst, dass sie das Auto erst morgen wieder bekommen. Falls unser guter Portier drüben frühzeitig Schluss macht, obwohl ich ihm gestern extra eine Schokoladentafel geschenkt habe, aber man weiß ja nie. Ich möchte jetzt so schlagen. Wir schließen jetzt mit dem Gebet und für die anderen singen wir dann noch, die noch Zeit haben, einen Vers. Lassen Sie uns beten. Herr, und jetzt schenke uns die Kraft von diesem Blick her, dass auch wir nicht mehr die Flügel hängen lassen müssen, dass wir auffahren können. Über all dem, was uns hinunterzieht, erheben können. Bitten dich für die ganz besonders Kraftlosen unter uns. Denke noch einmal an unsere Kranken und Sterbenden. Sei du uns nahe bis zu dem Tag, an dem wir dich dann schauen können. Segne uns alle. Amen. Lassen Sie uns jetzt singen und den anderen darf ich jetzt schon eine gute Nacht wünschen. Wir singen noch vom Lied 408, die Verse 9 bis 11. 408, 9 bis 11. Und nun wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg. Seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen.